Freie Software, ich glaube, in der Runde muss man hier nicht sehr genau erklären, was das ist. Ich habe jetzt hier einfach von der GNU-Website noch einmal die Definition kopiert, nur um sie in Erinnerung zu halten. Also es gibt verschiedene Stufen der Freiheit und wir reden hier jetzt auch mal im Zentrum über diesen Begriff der Freiheit, auf den wir dann noch zurückkommen. Ich glaube, das muss ich jetzt nicht weiter vortragen, weil wahrscheinlich bekannt. Ganz wichtig hier festzuhalten ist wahrscheinlich, dass es bei, im Gegensatz zur Offenheit, auch immer sehr stark darum geht, dass man intervenieren kann, also dass die Möglichkeit gegeben werden soll, dass man die Dinge weiter verwenden kann und dann auch weiter verändern kann. Das ist bei der Offenheit manchmal nicht so gegeben. Und es geht, wie man schon, finde ich, aus diesen Definitionen herauslesen kann, immer sehr stark um Gemeinschaft, also eine Freiheit, die auch immer schon die Idee einer Gemeinschaft mitdenkt und dass es jetzt nicht hier um Geldwerte oder solche Dinge geht, also frei nicht im Sinn von gratis, was ja im Englischen noch einmal eine eindeutigere Synonym-Situation irgendwie herstellt, als im Deutschen, aber es geht um frei im Sinne von der Kontrolle oder der Handlungsfähigkeit. Zur Geschichte der freien Software, vielleicht auch wahrscheinlich hier ein bisschen hinfällig. Es geht, also das ist eine verwickelte Geschichte, die sehr komplex ist. Es hat ja auch keinen Sinn, das jetzt hier vorzutäuschen, dass es hier so einen sequentiellen Ablauf gegeben hat. Aber solche Folien machen das mit einem. Also das ist die Performativität dieser Folie, die man mitbedenken muss. Aber wenn wir jetzt gezwungen sind, ein paar so geschichtliche Fragmente herauszugreifen, dann ist es ganz interessant zu sehen, dass in einer Zeit, wo Hardware und Software noch nicht getrennt war, also wo es eigentlich um Hardware ging und die Software zur Bedienung der Hardware an der Hardware dran war, nämlich in der Zeit bis in die 1970er Jahre, so etwas wie freie Software, das natürlich nicht diesen Namen getragen hat und auch Software noch als Wort nicht so geläufig war, völlig selbstverständlich war. Und da gibt es ganz viele Publikationen drüber und da wird über eine Hackerethik gesprochen. Das ist eine Ethik, die eben aus dieser Zeit stammt, als man auf großen Rechensystemen gearbeitet hat, auf Mainframes, wo es wirklich darum ging, dass sich die Community oftmals auch in der Freizeit, nicht immer nur im Beruf, also da geht es an Universitäten, aber auch in Industrieunternehmen, getroffen hat, um diese Hardware zu verbessern und vielleicht diese Hardware auch dazu zu verwenden, um Freizeitaktivitäten damit zu machen, ohne dass die Hardware gestört wird. Also zum Beispiel, um erste Messageboards einzurichten, wo man dann über Science Fiction diskutieren kann oder so. Und diese Hacker-Ethik besagt eben, dass die Community sehr wichtig ist und dass man Zugriff haben muss und auf den Source Code und dass man irgendwie sich gegenseitig helfen muss und dass man da nichts verschleiern soll und so weiter. Ja, wie gesagt, also Levi ist nur eine Publikation, die da berühmt geworden ist in dem Kontext. In den 1980ern hat sich das dann sehr stark verändert. Da ist eben Software ein Allgemeingut geworden und der Markt für proprietäre Software ist explodiert. Da hat sich natürlich alles verändert, wie man vorstellen kann. Und die Leute, die damals in den 1970er Jahren, vor allem auch an den Universitäten, sehr stark in diese freie Hacker-Bewegung involviert waren, haben das mit Argwohn beobachtet zum Teil, ebenso wie Richard Stallman oder andere. Und haben dann auch sehr schnell reagiert. Also das GNU-Manifest stammt ja aus den Jahren 1983 bis 85 und ich glaube 1985 oder 86 wurde dann auch die Free Software Foundation gegründet. Und dann geht es eigentlich recht schnell. Also wir haben 1992 den ersten Linux-Kernel, der frei verfügbar war und dann endlich hat das GNU-System seinen Kernel gehabt und war sozusagen ein freies Betriebssystem. Und ich habe jetzt nur als ein Beispiel, wie erfolgreich freie Software sein kann, Apache Web Server hier genannt, der seit 1996, glaube ich, fast jedes Jahr Marktführer ist in Marktstatistik. Also nur so als kleinen geschichtlichen Überblick. Was ist jetzt das Spannende an der freien Softwarebewegung, auch für uns hier in diesem Zusammenhang? Man kann sehr schön sogenannte Epistemological Politics, um Annemarie Mohl hier auch zu zitieren, beobachten, die, indem man sich anschaut, wie hier etwas sozusagen geformt wird, um konsequent und aktiv Machtregime auch zu brechen. Man kann sich anschauen, seit sehr langer Zeit, wie massive, ich habe es da jetzt einfach verwendet, ohne über das Wort nachzudenken, aber vielen Dank, weil das hat mich heute sehr inspiriert, weil es ist wirklich ein äußerst zwiespältiger Begriff. Also man hat sehr früh schon damit begonnen, Kollaborationsplattformen einzurichten, seien es Messageboards gewesen und so weiter. Das hat sich dann weiterentwickelt und geht hin bis heute, wenn man denkt über Wikis, Wikipedia, Wikileaks, wenn man so will. Dann hat man etwas, was Helga Novotny und andere sozial robustes Wissen nennen würden, sehr früh auch als solches angelegt. Das heißt, man hat sehr früh sich damit beschäftigt, wie eine Dokumentation auszuschauen hat, wie ein Code auszuschauen hat, so dass Leute weiter daran arbeiten können, dass sie es auch kritisieren können, also sich dadurch auch der Kritik aussetzbar gemacht. Und Coleman hat diese Stimmung, die da hochgehalten wurde, in der freien Softwarebewegung Productive Freedom genannt. Und ich finde, das ist ja auch ein ganz, ganz schöner Begriff, da nochmal anzusprechen, wie Institutionen auch funktionieren müssen, die in diesem Setting erlauben, dass frei gearbeitet wird. Und dazu kann man vielleicht gleich sagen, es gibt auch so ein bisschen so ein Irrglauben, dass Free Software immer nur etwas ist, was in der Freizeit passiert ist. Es stimmt, dass das aus einer Bewegung herauskommt, die auch viel mit Freizeit zu tun gehabt hat, aber das ist ein totaler Irrglaube. Es wurde ganz, ganz viel Free Software geschrieben in Industrieunternehmen, um gewisse Dinge weiterzutreiben. Aber das wird immer wieder so vorgeworfen und das wird auch oft als Qualitätsmerkmal, weil da ist kein kommerzielles Interesse dahinter, weil ja als Freizeitbeschäftigung. Aber das ist einfach so nicht haltbar und da gibt es tonnenweise Studien, die das bezeugen. Und das nächste Thema, was jetzt mich dann auch überleitet in die feministische Perspektive, ist die Situation, die Gender-Situation, wenn man so will. Und das ist natürlich zu Recht sehr, sehr stark kritisiert worden. Da ist jetzt die Free Software oder Floss-Bewegung oder wie auch immer man all diese Open-Dinge zusammenstecken will, nicht die einzige. Es ist generell so, dass es natürlich im Technologie-, computerwissenschaftlichen Bereich eine unausgeglichene Gender-Situation gibt. Aber ganz besonders dort wurde sehr früh von den feministischen Theoretikerinnen aufgegriffen, die sozusagen Ungleichheit, die herrscht, weil man spricht einerseits von Hackerethik und von all diesem Zusammen und kritisch agieren und Dinge offen lassen und basisdemokratisch und so weiter, aber dann sind es nur Männer. Also es wurde irgendwie sehr häufig kritisiert. Nur wollen wir heute nicht über das sprechen, weil es ist nämlich ein Aspekt, der wirklich sehr viel schon behandelt wurde. Wir im Gegensatz wollen jetzt noch einmal sozusagen einen Schritt zurücktreten und die epistemologische Tragweite dieser Bewegung ein bisschen untersuchen mit nämlich schon auch sehr lange existierenden feministischen Ansätzen. Und ich darf jetzt übergeben.
Bitte. Also, wenn wir jetzt nochmal kurz das zusammenfassen, was vorher war, dann könnte man aus dem, was Katja auch dargelegt hat, schließen, dass die kritische freie Software als schon ursprünglich und inhärent kritisches Projekt verstanden werden kann. Dieses Special Issue von diesem Journal of Peer Production, wo der Artikel, auf dem der Vortrag basiert, erschien, hat sich dem Thema des epistemologischen Turns gewidmet, wo die Frage war, was passiert denn eigentlich mit den Versprechungen von freier Software? Wo sozusagen diese Appropriierung in Industriekonzernen stark vorangetreten ist. Und deswegen war es halt eine neue Frage aufzumachen, was hat denn freie Software für die Wissensprozesse bedeutet, sowohl in der Informatik als auch jenseits. Und das war sozusagen, das war ein Gastbeitrag, den wir dazu geschrieben haben. Und unsere Idee war dann, feministische Epistemologie als analytischen Rahmen vorzustellen, mit dem man die Kritikfähigkeit von freier Software auf der einen Seite verstehen kann und gegebenenfalls eben aber auch nochmal kritisieren kann. Das war die Idee von diesem Vortrag, auf dem das basiert. Das Problem ist, und das hat Katja auch schon gesagt, dass feministische Theorie in dieser Hacker-Ethik und in dieser Root-Culture eigentlich fehlt. Wenn überhaupt, sind feministische Zugänge reduziert eben auf Geschlechterverhältnisse in der freien Software-Community, aber eben ein feministischer Zugang hält wesentlich tiefere Einsichten in die Kritikfähigkeit von Free Software bereit. Und wir wollen jetzt im Folgenden einfach auf sehr unterschiedliche, also teilweise auch sehr diverse, weil Karen Barrett und Lucy Suchman gibt es wahrscheinlich noch mehr Überlappungen, aber Longinus ist eine ganz andere Baustelle. Und trotzdem haben diese ganz diversen feministischen Theorien, geben ein Material an die Hand, um bestimmte Aspekte von der Free Software-Bewegung zu verstehen. Und ich werde jetzt sozusagen im Folgenden kurz ein bisschen diese Theorien einführen, um dann zu sagen, welche Fragen davon sind relevant oder spannend für eine Analyse von freier Software. Der Ansatz von Karen Barrett nennt sie selber Agential Realism. It is an epistemological, ontological, ethical framework that provides an understanding of the role of human and non-human material and discursive and natural and cultural factors in scientific and other socio-material practices. Das ist sozusagen natürlich sehr breit, aber so umschreibt sie ihren Ansatz, den sie in einem relativ dicken Buch Meeting the Universe Halfway sehr ausführlich darlegt. Worum geht's da? Die Basis, also Karen Barrett ist ursprünglich auch Physikerin und die Basis ihrer Analyse ist Bohrs Quantenmechanik und im Grunde genommen rekurriert sie da auf die Beobachterabhängigkeit von Messungen und auf die Kokonstitution von Objekt und Subjekt in der physikalischen Messung, in der Beobachtung. Ja, das ist sozusagen ihr Ausgangspunkt. Und daraus entwickelt sie ihre Theorie, also auf der Basis von Bohr. Und wofür sie dann argumentiert, ist für eine Performativität anstatt einem Repräsentationalismus, das ist auch so ein Zungenbrecher. Es geht im Grunde genommen darum, dass Wissensprozesse Realitäten verändern. Ja? Und zwar durch die Interaktion, das ist ein Neologismus, den sie einführt, weil sie eben sagt, dass sozusagen verschiedene Agenten miteinander interagieren und nicht gegeneinander sind. Und deswegen sagt sie da nicht Interaktion, sondern Intraktion. Und sie argumentiert eben aufgrund dieser Performativität für eine Verschränkung von Wissen, Sein und Handeln. Also ne, sozusagen Wissenschaft, neue Artefakte in der Welt. Ich handle durch mein Wissen, es geht um diese Verschränkung. Und deswegen argumentiert sie, wie auf dem Zitat auf der vorherigen Seite, eben für einen Zusammenhang von Ethik, Erkenntnistheorie und Ontologie. Ich versuche jetzt natürlich in einem relativ schnellen Durchlauf so ein paar Basisinformationen zu diesen Theoretikern erstmal zu liefern. Was spannend ist, und das ist sozusagen ein gemeinsamer Kern von den vielen theoretischen Ansätzen, ist, dass Macht ein zentrales Thema ist in den Ansätzen. Und bei Karen Barrett eben auch, basierend auf dieser Performativität, die sie stark macht, versteht sie Macht als Prozess und sie redet von einer Notwendigkeit einer Ethik des Mattering. Und ich habe das im Englischen gelassen, weil das im Englischen ein sehr schönes Wortspiel ist zwischen Materie und Bedeutung haben. Ja, to matter oder matter als Noun. Und dafür auch ein Zitat, sie schreibt eben, Power is not an external force that acts on a subject, there is only a reiterated acting that is power in its stabilizing and sedimenting effects. Was auch wichtig ist, ist sozusagen, dass sie, und das ist der zweite Aspekt von diesem Mattering, dass sie eben Materialitäten berücksichtigt. Also sozusagen die Materialitäten, ihre Kritik an anderen Ansätzen in der feministischen Theorie ist, dass die immer nur über den Diskurs reden, aber die Materialitäten in der Wissenschaft nicht berücksichtigen. Ne? Und das dritte ist eben auch ein Resultat daraus, diesen stärkeren Fokus auf die Dinge, auf die Artefakte, die in Wissensprozessen vorhanden sind. Und das ist für alle, die sich ein bisschen mit Actor Network Theory und auskennen, natürlich ein alter Hut, dass Handlungsfähigkeit, Agency verteilt ist, nicht nur über menschliche oder nichtmenschliche Akteure. Das hat man vorhin beim ersten Vortrag sehr schön gesehen. Wenn die PowerPoint nämlich von selber losgeht und der Mann dann hinterherrennen muss, dann ist das sozusagen ein schönes Beispiel für so eine technische Agency, wo der Mann dann hinter oder der Mensch oder die Frau dann hinterherrennen muss. Aber sozusagen nur um so eine Idee zu geben, auf einer sehr, wir können noch lange über das Wort Handlungsfähigkeit reden, aber das jetzt nur mal so als Fußnote. Und Macht in diesem Kontext wird eben verstanden als Differences in Mattering, also sozusagen in welcher Art und Weise habe ich die Macht, Bedeutung zu erlangen, also to matter in dem Kontext. Und was sie daraus ableitet, ist eine Pflicht zu verantwortlicher Verantwortungsübernahme. Also sie sagt halt, okay, Handlungsfähigkeit ist verteilt über menschliche und nichtmenschliche Agenten und heutzutage sind es vor allem Algorithmen, die eine sehr starke Handlungsfähigkeit haben. Die Lösung kann aber nicht sein, so eine Weltflucht, sondern wir müssen uns sozusagen involvieren. Ja, das wäre sozusagen eine Konsequenz von, genau. Und da auch wieder ein Zitat von ihr, learning how to interact responsibly within and as part of the world means understanding that we are not the only active beings, though this is never justification for deflecting that responsibility onto other entities. The acknowledgement of non-human agency does not lessen human accountability, On the contrary, it means that accountability requires that much more attentiveness to existing power asymmetries. Und das sozusagen fasst relativ gut zusammen den Ansatz von Karen Barrett und die Konsequenzen, die sich daraus ergeben. Jetzt ist es nun mal so, wenn wir jetzt nochmal zurückgehen zu Free Software, dass die generative Macht von Wissensprozessen im Kontext von Free Software natürlich trivial ist. Also mit Wissensprozessen, wenn ich sozusagen Software oder Artefakte generiere, dann schaffe ich damit natürlich neue Artefakte und ich interveniere in die Welt, ja, mittels meiner Wissensprozesse. Relevant ist aber sozusagen, um von Barrett das nochmal rauszuziehen, die differenzielle Macht, das heißt die Macht, Unterschiede zu machen. Ja. Und neue Artefakte. Und ich nehme immer wieder das Beispiel von Algorithmen, weil das sozusagen heutzutage die handlungsfähigsten nicht-menschlichen Akteure sind. Ja. Neue Artefakte schaffen neue Unterscheidungen und möglicherweise neue Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten. Und da wird das sozusagen relevant. Also sozusagen dieser erste Aspekt, die generative Macht, die ist in der Free-Software-Bewegung total klar und selbstverständlich und Teil des Selbstverständnisses. Der zweite Punkt ist der kritische Punkt, den man aus dieser Lektüre von Barrett rausziehen kann. Und sozusagen nochmal die Wiederholung, die Konklusio daraus kann eben nur sein, Verantwortungsübernahme in diesen sehr stark verschränkten soziotechnischen Welten. Ich habe noch ein Zitat von Lucy Suchman genommen, weil die gerade in diesem Kontext von Software und ICT sehr relevant ist und einen relativ ähnlichen Ansatz hat zu Karen Barrett. Und sie schreibt, Responsibility is met neither through control nor abdication, but in ongoing practical, critical and generative aspects of engagement. The point in the end is not to assign agency either to persons or to things, but to identify the materializations of subjects, objects and the relations between them as an effect, more or less durable and contestable, of ongoing socio-material practices. Und die offene Frage ist natürlich jetzt genau, wie genau kann man denn verantwortlich handeln, ja, als Individuum oder in der Community? Und das bringt mich jetzt zu einer Theoretikerin, die einen ganz anderen Ansatz hat, aber die hier teilweise sehr interessant werden kann. Helen Longino ist eine Wissenschaftstheoretikerin, aber auch eine soziale Erkenntnistheoretikerin und in einem ihrer Hauptbücher, The Fate of Knowledge, geht es ihr darum, Wissensprozesse als soziorationale Prozesse zu explizieren und zu analysieren. Und im Grunde genommen setzt diese ganze soziale Erkenntnistheorie an der Kritik eines individualistischen Paradigmas westlicher Erkenntnistheorie mit der Imagination des einsamen Denkers, der Wissen konstruiert und sagt sozusagen, de facto sind die meistens Wissensprozesse soziale Prozesse. Und was heißt das jetzt? Und das sozusagen auch wieder ein Zitat, socializing cognition is not a corruption or displacement of the rational, but a vehicle of its performance. Also sozusagen im Gegensatz zu der These, dass das Soziale immer sozusagen zum Nachteil von Wissensprozessen ist, geht es eben darum zu sagen, das Soziale stellt eben erst die Genese von Wissen dar. Das heißt auch, dass Communities die eigentlichen Orte der Wissensproduktion sind. Also auf den Punkt gebracht würde Longino und auch andere Theoretiker sagen, als Individuum kann ich Meinungen haben oder glauben, aber zu wissen wird das erst in dem Moment, wo ich in einem kritischen Austausch über diese Meinungen und Ansichten komme. Also im Sinne von, wir hatten es vorhin von Peer Review, die Idee wäre, dass etwas erst so den Status von Wissen erhält, wenn es sozusagen einer kritischen Interaktion und Befragung ausgesetzt wird. Und sozusagen sie formuliert in diesem Buch transformative Kritik als Ideal, dass wissenschaftliche Communities, weil sie bezieht sich ganz stark auf Wissenschaft und wir wollen es eben übertragen auf Free Software Communities, diese transformative Kritik anstreben sollen. Und jetzt habe ich ein sehr langes Zitat, ich habe es jetzt einfach mal trotzdem draufgepackt, auch wenn man das eigentlich nicht hier macht, aber das sind ihre vier Kriterien, nach denen wissenschaftliche Communities streben sollen, um möglichst effektiv und möglichst in guter Art und Weise Wissen produzieren zu können. Und sie schreibt, und vielleicht lese ich es kurz vor, das Erste, was man braucht, ist Orte, oder ich fasse es eher auf Deutsch, das Erste, was es braucht, ist, es muss Orte für Kritik geben. There must be publicly recognized forums for the criticism of evidence, of methods and of assumptions and reasoning. Also es muss Orte für Kritik geben. Das Zweite ist, es reicht nicht, dass es nur die Orte gibt, sondern diese Kritik muss auch aufgenommen werden. Ja, sozusagen, es reicht nicht, dass man einfach nur Kritik artikulieren darf, sondern es muss da auch irgendwie drauf reagiert werden. Das Dritte, und das ist auch sozusagen relativ interessant in Bezug auf was von Herberts Vortrag, diese Standards. Ja, sozusagen, was heißt denn frei? Heißt frei, alles ist variabel, jeder kann machen, was er will, gibt es überhaupt keine Kriterien mehr für Wissen, sondern was sind sozusagen diese Standards, nach denen man da die Qualität von Wissen oder die Qualität von Aussagen beurteilen kann. Und das Letzte, und da kommen wir zurück zu dieser Expertendebatte, die es gerade gab und zu dieser Expertenkritik, Tempered Equality. Es geht halt um die Frage, wie geht man mit Expertise um? Kann man die komplett aus dem Fenster kehren? kann man sagen, jeder redet gleichberechtigt, oder gibt es nicht doch eine feministisch konstruktive Möglichkeit, sozusagen mit Gleichheit, aber gleichzeitig mit Expertise-Status umzugehen? Und sozusagen diese vier Normen, sie nennt sie Social Norms for Social Knowledge, sind sozusagen welche, die anzustreben sind, und je besser die erfüllt werden, umso besser funktioniert Wissensproduktion in bestimmten Communities. Und dann kann man natürlich jetzt in Bezug auf Free Software fragen, gibt es ausreichende Orte für Kritik? Ja? Gibt es eine gerechte Verteilung von intellektueller Autorität? Und so die andere Frage ist, wie verändern sich diese Normen, wie die von selbst, eben in so einem Free-Software-Kontext, durch Veränderung von Märkten, durch die Nutzung von Social Media und Kontrollregimen. Das Zweite, was man daraus ziehen kann, auch aus den Ansichten von Longino, ist, dass kognitive und epistemische Diversität, Unterschiedlichkeit nicht nur eine ethische Herausforderung ist, man muss gerne möglichst viele Leute mit unterschiedlichen Ansichten irgendwie zusammenbringen, weil das ist politisch korrekt, sondern es ist eine epistemologische Bedingung für eine funktionierende Wissensbasis. Weil je mehr Leute aus unterschiedlichen Perspektiven etwas beleuchten können, umso besser ist es möglich, Fehler zu finden, Biases zu entdecken und so weiter. Und die Frage wäre dann eben wieder, wie ist es um diese Diversität bestellt in der Free Software Community? Das wäre sozusagen eine kritische Frage, die man stellen kann an Free Software. Und das Letzte ist, und das ist auch relativ wichtig, weil in Longinus Fall werden Normen als Werkzeuge der Veränderung formuliert. Und das ist sozusagen eine Einsicht in den performativen und produktiven Wert von Normen. Und das erklärt und stützt eben auch diese wiederkehrende Bezugnahme auf Freiheiten, auf diese Freedoms in dieser Free Software Bewegung. Genau, und sozusagen da kann man eben auch die Frage stellen, wie steht es um diese generative Machtverteilung in der Free Software? Ich fasse noch einmal zusammen. Das waren jetzt sozusagen die Kerneinsichten, die wir übertragen wollten an eine Befragung von Free Software. Performativität von Wissen und Macht, die Notwendigkeit transformativer Kritik für Wissen, die Nützlichkeit von Normen als Werkzeuge der Veränderung, die Verschränkung von Wissen, Handeln und Sein. Es geht um Macht und eine Ethics of Mattering in diesem doppelten Wortsinne und um die Notwendigkeit von Verantwortungsübernahme in verschränkten und soziotechnischen Welten. Und damit gebe ich jetzt ab wieder an die Katja.
Genau. Da ist nochmal das Zitat von Lucy Sutchman, einfach um das noch einmal hereinzubringen. Ich glaube, das war schon vorher, ne?
Ja.
Ich schaue lieber hier, dann kann ich es besser lesen. Also, wir haben schon angesprochen, die Notwendigkeit der Übernahme von Verantwortung. Das ist etwas, was in großen Softwareprojekten, die einfach entwickelt werden, um als Basis für wieder andere Software irgendwie zu funktionieren, wie Eclipse zum Beispiel, wenn Ihnen das ein Begriff ist, ein sehr spannender Bereich, weil da es sehr stark darum geht, was für Normen ausgehandelt werden, damit dann auf diesem System aufgebaut werden kann, damit jemand für Eclipse oder eben solche Softwareprojekte mitentwickeln kann und so weiter. Also das ist etwas, was wirklich, wenn man sich jetzt einzelne Projekte anschaut, sehr, sehr genau herausgearbeitet werden kann. Und ist aber natürlich immer etwas, was mit einem ganzen breiten Fächer an anderen Themen, eben bis hin zu Institutionen, die es geben muss, Orte, Zeit, Räume und so weiter, um mit Longino zu sprechen und ihren sozusagen Prinzipien der Normen zusammengehen muss. Und es ist eben, es hat überhaupt keinen Sinn, das nur jetzt auf eine gewisse Seite zu vertiefen, diesen Blick, sondern muss sich wirklich immer versuchen, anzuschauen, diese Verschränkungen und auch Brechungen, die so entstehen, wenn so viele verschiedene Objekte, Subjekte und Beziehungen miteinander in den Blick kommen. Und jetzt vielleicht noch, um auch ein bisschen Bezug zu nehmen auf diese Veranstaltung und Open Cultures, Kulturen des Wissens haben wir das jetzt mal hier genannt, weil die Epistemologien, die wir jetzt gerade vorgestellt haben, oder diese auch Epistemologiekritik, die wir gerade vorgestellt haben, natürlich immer besagt, dass Kulturen des Wissens auch immer zeitgleich Kulturen des Handelns sind. Können wir da jetzt vielleicht auch noch einmal zurückkommen, indem man sich eben, wenn man sich anfängt, die Softwareentwicklung, man sagt ja immer Entwicklung, ne? Das wurde auch im ersten Vortrag immer wieder
in Bezug gesetzt, das Wort, als Kultur anzuschauen, dann kommen eben genau diese Werte und Normen in den Blick. Und da wird es dann spannend, auch zu schauen, außerhalb dieser, also man, wenn man dann nach anderen Orten sucht oder nach anderen Materialisationen, die irgendwie die eigentlichen Ort der so entwickelten Normen verlassen, wie zum Beispiel eben die Aktionen, die es im Rahmen von SOPA oder ACTA oder jetzt eben auch im Hinblick auf die Netzneutralität gibt. Das sind jetzt wirklich nur kleine Beispiele, da gibt es einen ganz, ganz breit gefächerten Raum von Aktivitäten, die man sich anschauen kann. Dann wird das sehr, sehr spannend, wie Verantwortlichkeit eben dann auch in andere Kulturen, also die so vorgesehenen Normen von Verantwortlichkeit dann auch in andere kulturelle Räume getragen werden. Und was natürlich hier auch erwähnt werden soll, aber ich nehme an, das war gestern schon und wird morgen auch wieder kommen, ist sehr stark diese Idee des Teilens, Cultures of Sharing, die da immer mitschwingen. So, und jetzt kommen wir schon langsam zum Ende. Wir haben von freier Software gesprochen. Free Culture wäre eine logische Konsequenz. Das ist auch das, was man in den diversen Manifesten diverser Pioniere und Pioniere meistens lesen kann, eben als transformative kritische Praxis anschauen kann. Also da hat sich ja schon einiges getan, wenn man zurückblickt, nicht? Also der Publikationsmarkt wurde verändert, wenn nicht in manchen Bereichen sogar aufgemischt. Also ich denke da jetzt dann nicht nur wissenschaftliche Publikationen, wie wir heute schon hatten als Thema, sondern an die Musikindustrie, also den ganzen militärisch-Entertainment-Komplex, wenn man so will. Dann die Lehre kann es sehr stark verändern, also nicht nur über jetzt MOOCs oder Versprechungen von MOOCs, aber es kann ganz neue Ideen von Partizipation in das Ganze bringen. Das muss überhaupt nicht heißen, dass man am Computer nur im virtuellen Raum miteinander arbeitet, sondern es gibt einfach neue, demokratischere Modelle auch für die Lehre, die da mitgekommen sind im Zuge dieser Veränderungen. Und natürlich eben in der Wissenschaft, also wurde heute alles schon angesprochen. Und die bis hin zu Parteien, die sich gründen auf teilweise der Basis von solchen Ideen. Und wir wollen eben ganz stark hier nochmal machen, den Begriff der Freiheit als eine ganz spezifische Offenheit von Weltentwürfen und eben auch eine spezifische ethische Komponente von Offenheit, die man hier nicht vergessen sollte, weil es ja doch auch darum geht, dass es nicht nur diese Inspiration gibt für neue transformative kritische Praxis, sondern dass man eben jetzt am Beispiel von Free Software Community sehr stark sieht, dass Freiheit überhaupt kein Zustand ist, sondern dass es etwas ist, was immer ausgehandelt wird und dass auch sehr, sehr schön diese doppelte Sichtweise dort schon lange praktiziert wird, nämlich dass man sich als Teil dieser Freiheit begreift, und auch damit auch als Teil der Machtkonstellation, die da auch Dinge verändern kann. Das heißt, man schaut sich nicht immer nur von außen Machtkonstellationen an und kritisiert sie dann, sondern man interveniert und sieht sich dann auch als Teil dieser Konstellationen und agiert auch so. Und genau, und da gibt es halt ganz viele neue Herausforderungen, auch für traditionelle Marktpraktiken zum Beispiel, also wie die Märkte funktionieren. So. Ja, da kann man jetzt natürlich auch noch ewig drüber reden, aber wir wollen ja jetzt auch nochmal die Brücke zu Open Data schlagen, weil ja irgendwie das heute das Thema hier ist. Und ein bisschen wurde das ja jetzt schon alles angesprochen, glaube ich. Also es hat ja auch im ersten Vortrag, wobei jetzt von meinem Verständnis her ist es da noch viel stärker um Open Government Data gegangen als um Open Data, weil ich komme aus dem Wissenschaftsbereich und im Wissenschaftsbereich, also auch im Open Science Bereich, wo man heutzutage versucht, Normen zu entwickeln, ist das nochmal, also da gibt es dann noch mehr Prinzipien, die man anwenden muss. Wenn man Open Data im Sinne einer Free Culture verstehen möchte, dann ist das weit mehr als irgendwie sich über Open Access oder Transparenz eben Gedanken zu machen, sondern da müsste es sowieso nochmal ganz neue Formen des Zugangs geben. Man muss sich überlegen, wie man eben die Generation von Daten, also das Herstellen von Daten, auch nochmal dokumentiert, damit man die überhaupt verfügbar machen kann, bis hin zu den Methoden, die wiederum von der anderen Seite auf diese Daten zugreifen. Und man müsste hier noch einmal sehr genau anschauen, was für Modelle von Handlungsfähigkeit oder Verantwortlichkeit mitschwingen in einem Datensatz. Also das ist sehr, sehr spannend, wenn man sich das anschaut, wie zum Beispiel dann eine Datendokumentation ausschaut oder wie Metadaten ausschauen, die dazukommen. Da kann man sehr, sehr schön auch zum Teil mit dem, was wir heute vorgestellt haben, sich anschauen, was lassen die überhaupt zu oder was für einen User haben die da schon eingebaut in ihre Daten irgendwie, damit man zum Beispiel etwas nicht so aggregieren kann, damit man dann was rauskriegt oder so. Genau, und ich habe jetzt auch noch einmal aus einem Artikel, den ich allen Leuten, die mit Open Data arbeiten, sehr ans Herz legen will. Das ist ein sehr trockener Artikel von einer ganzen Reihe von Autoren aus dem Jahr 2004. Der erste ist Arzberger, aber da ist der Paul Wouters dabei, die Anne Bonlieu und sehr viele Leute, auch Geoffrey Boker ist dabei und so weiter, die für eine Kommission der EU und dann auch noch, oder jetzt habe ich es vergessen, wofür, aber die damals beauftragt waren, in eine Studie zu erstellen, was man alles beachten muss, wenn es um Open Data geht. Und es wurden einige dieser Prinzipien heute sowieso auch schon angesprochen, aber vielleicht ganz, ganz wichtig anzusprechen, abgesehen von der Offenheit und der Transparenz des Zugangs sind eben diese, also oder auch der Interoperabilität, sind Dinge wie, also die Verantwortung, also was für eine Verantwortung und was für Dimensionen der Verantwortung kommen damit, dass man das ganz, ganz genau wissen muss, wenn man sich mit solchen Daten beschäftigt und auch mit der Herstellung von solchen Daten oder auch der Weitergabe von solchen Daten. Und das hat sehr viel damit zu tun, wie frei diese Daten sind. Also nicht nur wie offen, sondern auch wie frei sie sind. Ob zum Beispiel Daten ermöglichen, dass man sie zum Teil nochmal nacherhebt oder mit anderen Erhebungen verbindet. Oder ob, dass diese Daten erlauben, dass man sie so weit manipulieren kann, dass man sie auch kritisieren kann zum Beispiel. Ja? Also das ist immer die Frage, wie sehr diese Daten auch den vier Prinzipien ein bisschen entsprechen, die vorher bei Free Software Definition gelaufen sind. Genau, und Professionalismus ist etwas, was ich sehr nett finde, weil ich finde das immer ganz nett, sowas wie Professionalismus im Zusammenhang mit Freiheit zu verbinden. Das ist ein bisschen so ein Problem wie massiv und offen, nein, nicht ganz, aber weil was bedeutet das eigentlich in diesem Zusammenhang? Aber in diesem Zusammenhang bedeutet das, dass es dass gewährleistet sein muss, dass es eben normative Standards gibt und so weiter, aber dass man auch aktiv fördern muss, einen Professionalismus im Umgang mit solchen Daten. Und ich habe gesehen, es gibt hier die Initiative der School of Data, würde ich auch gerne mehr darüber wissen, habe ich einfach jetzt mal nur so reingeschaut, klingt sehr spannend, eben, dass solche Institutionen geschaffen werden, die einen Professionalismus mit der Freiheit auch irgendwie lehrt. Genau, also da würde ich es jetzt gern mal stehen lassen. Wir haben heute schon angesprochen den Unterschied zwischen offen und frei. Die Zeit ist um, aber vielleicht können wir jetzt diskutieren auch ein bisschen, also von der Free Software Bewegung habe zumindest ich sehr stark gelernt, den performativen Sprechakt von frei und gegen offen immer wieder hochzuhalten, um auch offen zu kritisieren, also nicht nur im Open Access Bereich, wo man dann zahlen muss und so weiter, sondern weil auch Offenheit ja sehr stark mit einer ganz spezifischen Konstellation von wer hat Wissen und wer nicht zusammenhängt. Also vielleicht können wir das auch noch so diskutieren, dann ein bisschen, ich nehme an, der Roundtable wird sich auch noch um das kümmern, wie man einfach durch auch das Sprechen über gewisse Dinge auch forcieren kann. Ja, Dankeschön.
Ja, gibt's Fragen?
Ja, also für mich war das alles ziemlich abstrakt. Ich kenne mich überhaupt nicht aus mit der ganzen Feminismuskritik. Mich würden irgendwie konkrete Beispiele interessieren. Also zum Beispiel das mit der Eclipse-Entwicklung. Was ist da jetzt die Kritik oder nicht Kritik? Was ist gut oder schlecht an der Eclipse-Entwicklung, so wie es passiert?
Ja, ich habe jetzt Eclipse angesprochen, weil es ein sehr zeitgenössisches Beispiel ist, wie einfach Free Software Ideen ihren Weg gefunden haben in einen sehr markt- und auch von kommerziellen Interessen regierten Bereich, ja? Und wo einfach begonnen haben, sich große Unternehmen daran zu beteiligen, dass etwas nicht nur open ist, sondern dass man auf einer Basisebene etwas frei agieren lässt. Ja? Das war eigentlich der Grund, warum ich das erwähnt habe. Wir haben jetzt in unserem Artikel ja eher sozusagen Möglichkeiten angesprochen der Analyse. Ich kann jetzt, also zum Beispiel, was total spannend ist, ich war mal einmal involviert in einem Projekt, wo für Eclipse etwas entwickelt wurde und bin da in Berührung gekommen mit dem unglaublichen Regelwerk, das irgendwie von der Eclipse Foundation vorgestellt wird, ja, das auch sehr, sehr genau überprüft wird, damit einfach gewisse Normen eingehalten werden. Und das hat mich einfach sehr, sehr bewegt damals, weil ich einfach gesehen habe, wie sonst gearbeitet wird und die Communities, die es gibt, um die Dinge zu besprechen und auch zu kritisieren eben. Das war für mich ein schönes Beispiel, wie eine Gemeinschaft Verantwortung übernimmt und diese auch einfließen lässt, ohne dass jetzt sofort sozusagen die kommerziellen Interessen oder irgendetwas anderes mit hineinspielen. Das wäre jetzt nur so ein Beispiel gewesen, warum ich das genannt habe.
Ich verstehe irgendwie nach wie vor nicht die Feminismuskritik. Ich vermute mal, dass in der proprietären Softwareentwicklung die Frauen genauso eine Minderheit sind wie in der Open-Source-Softwareentwicklung. Das ist wahrscheinlich so. Ja. Warum das so ist, weiß ich nicht. Ja. Also ich würde mir auch mehr Frauen wünschen in der Open-Source-Bewegung.
Ja, aber das haben wir ja gerade, wir haben ja eigentlich versucht, genau von dem Blickwinkel ein bisschen abzulenken, weil das ist immer der Punkt, wo die feministische Kritik normalerweise genützt wird. Also man reduziert sie immer darauf, dass dann feministische Kritik bedeutet, da sind zu wenig Frauen. Wir haben versucht, die feministische Theorie herzunehmen und zu zeigen, wie schön man so etwas wie die Entwicklung von Free Software als ein Symbol für eine Art und Weise, wie man in der Gesellschaft handelt, nicht ein Symbol, aber sozusagen eine Praxis, wie man in der Gesellschaft handelt, darlegen kann und auch, wenn man will, kritisieren kann. Also es geht gar nicht so sehr darum, die Position der Frau hier zu betrachten, sondern sich eher anzuschauen, was können wir für positive Handlungsverläufe lernen, auch für andere.
Nein, ich würde es nur gern verstehen. Okay. Ja. Also gibt es jetzt eine Kritik von feministischer Seite an der Art und Weise, wie die Open-Source-Softwareentwicklung passiert? Oder?
Ja, also es gibt wahnsinnig viele Bücher, wo das
auch kritisiert wird. Ich denke mal, es ist ein Faktum, dass das, ich weiß nicht, Linus Torvalds ist ein Mann und viele Projekte, ich meine, die Männer sind dominant.
Ja, ja.
Die Entwicklung ist sehr hierarchisch.
Ja, ja. Darüber haben wir ja vorher gar nicht geredet. Also es ging uns ja genau nicht darum zu sagen, wie viele Männer und wie viele Frauen sind in welchen Projekten dabei. Darum ging es ja genau nicht.
Ja.
Und feministische Theorie beschränkt sich nicht darauf, nur Männer- und Frauenquoten zu bestimmen. Das war genau der Teil, den ich versucht habe, in meinem Zwischenteil klarzumachen, dass ich diese eine Folie hatte mit den, was sind die Kerneinsichten, wo es darum ging, die Performativität von Wissensprojekten oder welche Rolle, wie muss man Macht verstehen. Und da geht es nicht immer nur um Mann oder Frau und wie verhalten die sich. Ne? Sozusagen feministische Theorie ist das, was wir in der Mitte versucht haben, ganz möglichst kompakt natürlich. Ich meine, wir können jetzt auch nicht in 10 Minuten so eine Einführung geben, aber es ging genau nicht um Männer- und Frauenverhältnisse in der freien Software. Also das war genau das, was wir nicht...
Man könnte sich vielleicht anschauen, also wir können eine klassische feministische Kritik an Machtkonstellationen ist zum Beispiel, wenn man sich anschaut, wie eine Softwareentwicklung organisiert wird. Ja? Also da gibt es unterschiedliche, jetzt inzwischen schon zum Teil patentierte Abläufe, kann man lernen in Kursen oder auch nicht. Ja? Es gibt unterschiedliche Unternehmen, die unterschiedlich irgendwie ihre Software entwickeln lassen in Sprints mit bunten Schablonen, die sie auf Tafeln kleben und was ich da alles so erlebt habe. Ja? Aber man kann sich jetzt zum Beispiel, wenn man sich jetzt anschaut, wie in der Free Software agiert wird, schaut man sich zum Beispiel ein Forum an, ja, in dem diskutiert wird über einen Teil einer Software oder irgendein Interface oder whatever. Ja, Eclipse-Beispiel wieder mal. Ja. Und dann kann man sich anschauen, wie wird da diskutiert, ja,
und wie sozusagen ist da die Machtverteilung, welche Gruppe hat sozusagen hier das Sagen. Man kann sich anschauen, welche materiellen Einflüsse, also welche Teile der Software, die es schon gibt, werden hier bevorzugt und so weiter. Also diese ganzen Verschränkungen in deinem Diskurs. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, wie man sich aus feministischer Sichtweise einen Entwicklungsprozess anschauen könnte.
Na, gibt es irgendwelche funktionierenden
Beispiele? Ich würde an der Stelle aber gerne abbrechen, weil das würde so ein bisschen monopolisieren, ja. Und das kann man vielleicht nachmachen.
Das ist alles sehr dicht, was ihr da vorschlagt, und ich würde es ein bisschen auseinandernehmen, vielleicht auch ein bisschen in dieser Richtung. Also es hat weder der Eric Raymond, noch der Stallman, noch der Larry Walls haben die Notwendigkeit gefunden, die Frage zu stellen, woher nehme ich einen Rahmen, von dem her ich das noch einmal betrachten kann, was ich da mache. Sondern die haben Free Software entwickelt und haben dazu Gedanken entwickelt und haben das unter Bedingungen gemacht, die ausgesprochen softwareorientiert sind. Das funktioniert, wenn du Programme schreibst. Da hast du keine feministische oder kommunistische oder sozialistische oder was immer Hintergrundgedanken, sondern Free Software ergibt bestimmte interessante Effekte. Eine ganz wichtige Geschichte dabei ist, dass man das testen kann. Das ist eine immer an der Technik hängende Entwicklungsmöglichkeit, die damit schon dem freien Ausspinnen von Gedanken einen Riegel vorschiebt, weil wenn ich noch so viele schöne Gedanken darüber habe, wie ein Programm sein kann, wenn es nicht läuft, dann habe ich keinen Auftrag. Jetzt ist der nächste Schritt der, dass dieser Impact, das ist Free Software-Entwicklung im ersten Durchgang, der hat jetzt Auswirkungen. Da gibt es Theorien dazu. Da gibt es Theorien vom Jochai Benkler, eine große Anzahl von Leuten, die aus dieser Erfahrung weiter sprechen. Und hier geht es umstandslos davon aus, dass nicht Foucault, sondern der Feminismus die entsprechende Rahmenbedingung geschaffen hat. Weil das, was ihr gemacht habt, was ihr dargestellt habt, ja, ist eigentlich, da ist nichts. Das ist jetzt polemisch, muss ich dazu sagen. Ja. Aber also ihr geht sozusagen umschaut davon aus, dass es eine Notwendigkeit gibt, dass man da einen analytischen Rahmen importiert. Und dass man den feministisch nennt, obwohl das, was ihr gesagt habt, jetzt sage ich es vorsichtiger, alles in der Mikrophysik der Macht mehr oder weniger schon angelegt ist. Und diese ganze Dichte des Programms muss man quasi ein bisschen auseinanderlegen, glaube ich. Das wird eine der Gründe für die Schwierigkeit
sein. Das ist der Klassiker, ne? Foucault sozusagen, das ist man schon gewöhnt. Nein. Das stimmt schon, ja. Es ist auch in der Kürze der Würze, die wir hier hatten, um sozusagen die Theorien darzulegen, ist es natürlich immer so, dass das sehr vergleichbar wird. Es gibt auch Leute, die sagen, wieso, das habe ich da schon alles dann, Latour sagt ja auch nichts anderes oder was auch immer, nicht? Also ich meine, es gibt genau diese Dinge, aber wir haben einfach... Wir versuchen ja erstens mal nicht hier zu sagen, der Feminismus hat Free Software möglich gemacht. Ja, das haben wir wirklich nicht gesagt. Und zweitens haben wir einfach versucht, ein analytisches Programm darzustellen, das aus einer gewissen Machtkonstellation auch heraus entstanden ist, ja, mit dem man sich einfach das gut ansehen könnte. Ja, das ist der Vorschlag, den wir in diesem Artikel gemacht haben und den wir heute vorgestellt haben. Und wir sagen überhaupt nicht, dass es nicht andere tolle, spannende Theorien gibt von tollen Denkern und Denkerinnen, mit denen man das auch machen kann. Ja? Und es gibt auch sicher ganz, ganz viele Verflechtungen, das möchte ich überhaupt nicht abstreiten, ja? Die jetzt irgendwie zu sicher alles ineinander irgendwie voneinander inspirieren lassen. Aber ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, ist, dass immer, das ist schon ein Thema, dass man einfach diese Transformation oder auch diese Radikalität, die in der freien Software liegt, sich sehr, sehr schön auch anschauen kann mit eben so ein bisschen radikaleren, feministischeren Ansätzen. Und dass man das einmal zusammen tut, was nie vorher zusammengetan worden ist, weil immer sozusagen nur die feministische Kritik anhand der Frauenquote abgearbeitet wurde. Das ist die ganze sozusagen Idee. Ich weiß nicht, ob du da noch was dazu sagen willst. Aber wir sagen nicht, dass, das, dass, die Fem, dass der Feminismus das möglich gemacht hat. Vielleicht ein kleines bisschen.
Also, wenn ich noch eines fragen kann, wer ist das gewählte Publikum? Sind das Leute, die am Feminismus interessiert sind und denen man eine Perspektive eröffnet? Also schaut mal, was ihr gelernt, was ihr in dem, im Masterstudium Feminismus gelernt habt, kann man auch auf diese Art und Weise anwenden? Ist das das Zielpublikum? Oder ist das Zielpublikum die freie Softwareentwicklung, der man sagt, ihr könnt das, was ihr berufsmäßig macht, noch ein bisschen aufhalten, indem ihr diese sozusagen
Das würde, glaube ich, sehr schwierig werden. Aber vielleicht können wir dazu sagen, wenn ich da jetzt gleich wieder das Wort ergreifen darf. Wir wurden ja eingeladen wegen diesem Artikel. Ne? Also du hast das gelesen und hast gehört davon. Genau. Und in dem Artikel ging es, in diesem Journal gab es einen spezifischen Call. Ja? Und den haben wir jetzt natürlich nicht dargelegt. Aber da ging es um Epistemologien und um Theorien von Epistemologien. Und da gab es sehr viele Vorschläge, welche Theorien da verwendet werden konnten. Und unser Vorschlag war einmal, diesen zu versuchen. Und das, jetzt ist das natürlich, dass das da jetzt alles zu kurz kommt, um den Kontext aufzubereiten, ist völlig klar.
Ich kann da anschließen mit der Frage nach der Zielgruppe, weil ich habe am Schluss dann das Gefühl gehabt, wenn das jetzt für zum Beispiel Software-Engineers wäre, ja, ich bekomme da mehr aus dem Bereich, dass das dann zu schnell in einer Checkliste ausartet, die du dann abhackst, so bei Open Data diese Boxes mit Accountability, Responsibility und so, wo du dann einfach nur sagst, okay, ich habe bestimmte Kriterien, um diese Checkbox abzuhaken und dann ist es praktisch erledigt. Das ist ein bisschen die Gefahr, wenn man es zu kurzfristig darstellt. So
Leuten, der Vortrag ist nicht für Software-Engineers gedacht.
Ja, sozusagen, wir sind angefangen, um genau diesen Artikel darzulegen. Das war die Frage, das haben wir jetzt gemacht. Das Zweite ist, wir sprechen natürlich als Philosophin und als STF-Scholar. Also das ist ja klar. Wir sprechen natürlich aus unserer Positionierung in unseren Fächern. Das heißt, klarerweise sozusagen eröffnen wir eine Möglichkeit, sich Dinge anzuschauen. Ne? Und das war sozusagen eine Möglichkeit, die wir darlegen sollten. Und zu sagen, auf der anderen Seite arbeiten beide, Katja und ich, auch sehr viel mit Informatikern. Das heißt, wir machen beides. Ja? Also sozusagen auf der einen Seite, oder beziehungsweise du programmierst selber. Aber das Ding ist, wir haben einen bestimmten Blick angeboten, den man in ganz vielen, und wir haben das jetzt angewendet auf Free Software in diesem Artikel, aber sozusagen in anderen Bereichen arbeiten wir zu, weiß ich nicht, Suchmaschinen oder zu Recommender-Systemen und stellen die Frage der Macht und der Politik und des Verhältnisses von Macht und Wissen dort. In 2 Wochen habe ich einen Vortrag, da geht es dann genau um Foucault und Macht. Also es ist jetzt nicht so, als würden wir abonnieren und würden sozusagen sagen, das ist jetzt alles, was dazu gesagt werden kann. Das ist ein spezieller Blick, der Dinge deutlich machen kann, der sozusagen einen Dinge verstehen lässt, in einer besonderen Art und Weise, zumindest unser Argument. Und das war sozusagen die Idee hinter dem Vortrag.
Ja. Ja, außerdem ist es schon so, dass man zwar natürlich immer sagen kann, Foucault hat das alles schon gesagt, aber der Meinung sind wir nicht. Das ist jetzt auch, wäre jetzt wahrscheinlich zu kurzfristig, das hier auszuführen. Aber dass es uns schon auch darum ging, einmal diesen ganzen feministischen Diskurs überhaupt in diese Fragestellung hineinzubringen, weil der sehr oft eben ausgeblendet ist.
Also die Frage von Macht, wenn ich mir das vorstelle, kommt in den Zusammenhang mit Plattformen ziemlich stark. Ja. Also auch Eclipse ist ja eigentlich eine Plattform. Es ist eine Plattform zur Softwareentwicklung.
Die sehr strenge, noch dazu streng geführte Plattform.
Streng geführt? Ja, also ja. Ich kenne es so, dass man eigentlich frei die Plugins entwickeln kann. Ich weiß nicht, was
da für Bedingungen sind. Aber bis das mal akzeptiert wird und mit den verschiedenen Stufen der Eligibilität sozusagen versehen wird, da muss man ganz, ganz, ganz viele Prüfungen durchlaufen. Okay. Das ist sehr, sehr schwierig. Nein, ich sage ja gar nicht, dass das schlecht ist. Ich tue das jetzt nicht hier bewerten. Es geht darum, sich anzuschauen, wie etwas funktioniert und gar nicht so sehr, um jetzt zu sagen, das ist schlecht und das ist gut und das ist.
Zum Beispiel wäre genau in diesem Ansatz von Longino, den wir sozusagen betont haben, geht es ja um die Notwendigkeit von Standards und von geteilten Standards und wie man Dinge evaluiert. Also sozusagen, das war ja der Punkt. Das haben wir ja gerade sozusagen dargelegt, dass das
sehr
dass
schnell
das zugegebenermaßen ist. Zugegebenermaßen schnell. Aber sozusagen, ne? Sozusagen.
Wenn ich es ein bisschen zuspitzen darf, seine Meinung geht's anders, beantwortet ihr mit, Longino sagt, ja, so gehört es. Mhm. Und da gibt's ein bisschen ein Gap, ja? Weil, wozu brauche ich die Longino dafür, um zu wissen, dass die Software nicht anders funktioniert?
Longino sagt, wie kann man sich's anschauen? Und wie kann man zum Beispiel Leerstellen finden, die vielleicht eine Veränderung in einem System möglich machen oder so? Wenn man eine Kritik hat.
Die Normen von Longe sind doch Ideale, die Communities bis zu einem gewissen Grad mehr oder minder erfüllen oder nicht erfüllen. Ja? Und es geht doch darum, dass man mittels dieser Normen Communities befragen kann und fragen kann, gibt es denn Orte für Kritik? Gibt es ausreichend Annahme von Kritik? Gibt es die Möglichkeit, sozusagen, wie sieht es aus mit der intellektuellen Autorität? Expertise. Ist die gleich verteilt? Ist sie nicht gleich verteilt? Wie sollte das sein? Das ist doch genau der Witz an der Geschichte, dass man mit diesen Normen an Communities und Free Software ist eben nur eine Community, an die man rangehen kann. Und sie macht das natürlich in Bezug auf wissenschaftliche Communities. Also sozusagen, du kennst das doch alles.
Ja? Darf ich noch kurz was sagen, weil mit diesen Normen und Freiheit habe ich mich an einer Stelle beschäftigt im Zusammenhang mit Kittler. Kittler hat einen Brandartikel geschrieben über den Kernel Space. Und hat sich über die reservierten, sozusagen über reservierte Befehle, die nur für den Kernel vorgesehen waren, Protected Mode ist der Geschichte, ja? Und hat sich aufgeregt, als der Protected Mode eingeführt worden ist. Und ich glaube, da ist sozusagen ein bisschen eine Lehre zu dem, was ihr sagt, ja? Weil es nämlich auf der einen Seite für einen Softwareentwickler genau das gibt, was er sagt, geht es überhaupt anders? Ich brauche ab einem gewissen Grad von Komplikation brauche ich einen Protected Mode, weil sonst haut mir jeder Aktion, jedes Users alles zusammen, was das ganze System überhaupt hat. Das heißt, an dieser Stelle sagt die Softwareentwicklung, ich brauche einen Protected Mode. Da brauche ich keine Launching oder brauche ich gar nichts. Ja? Da brauche ich keinen Feminismus, das ist eine Erfahrung dessen, dass man damit umgeht. Aber die zweite Sache ist das, was du gesagt hast, und das finde ich auch plausibel, dass man draufkommen kann, dass auch Hardwareentwicklung und Softwareentwicklung natürlich in einem sozialen Raum stattfindet. Und in dem sozialen Raum gibt es Normen. Und diese Normen sind etwas, was sich nicht bestimmt danach, wie der Chip organisiert ist. Und das kann man jetzt vielleicht auch mit Hilfe des Feminismus plastisch machen und so weiter. Ja? Nur, also so viel folge ich, dem folge ich. Nur da gibt es einen Unterschied zwischen dem. Weil was mit dem Protected Mode im Chip passiert, das hat eine gewisse Widerständigkeit. So ja, das kann man da nicht reinmischen.
Nein, das kann man schon, weil ich kenne jetzt die Rede, nicht die Brandrede von Kittler zu dem Thema, aber das ist wirklich etwas, jede, auch eine Diskussion über einen Protected Mode oder die Einführung eines Protected Mode in einem Kernel läuft nicht im sozial freien Raum ab. Ja? Und es ist einfach sehr spannend. Das ist jetzt, ich kenne jetzt diese Schrift nicht und ich weiß jetzt, also es ist auch ein bisschen hirnrissig vielleicht über das nachzudenken, aber wahrscheinlich könnte man selbst da, wenn man wollte, ja, könnte man eine sehr, sehr spannende soziale Dynamik entdecken, die vielleicht eine gewisse Kritik beinhaltet, die spannend wäre, sich anzuschauen. Ja? Weil wieso wurde es eingeführt? Wer waren die Fürsprecher? Wer waren die Gegensprecher?
Evolution der Architektur.
Natürlich Evolution der Architektur. Sachzwänge sind großartig. Ein Sachzwang ist die Uhrzeit. Ja. Wir diskutieren gleich weiter. Aber ich würde doch vorschlagen, dass wir die 10 Minuten Pause vielleicht nützen, bevor es weitergeht. Und dadurch, dass es nach die Buchpräsentation ist, sind wir tatsächlich ja auch nicht sehr flexibel, leider. Ich würde vorschlagen, wir treffen uns um 10 nach 7 wieder und führen die Diskussion in einem leicht anderen Format. 10 nach 6, oder? Ja, 10 nach 6. Gute Güte.
Aber hoffentlich geht die dann nicht nur, also die weitet sich hoffentlich wieder die Diskussion ein bisschen. Das haben wir nicht vorgehabt mit unserem Vortrag.